Moin Freddy.
Ja, moin Tobi.
Und willkommen zu einer unserer letzten Folgen, die wir dieses Jahr noch aufzeichnen, wann auch immer sie gesendet werden.
Genau.
Wir sind ja noch in der Ramp-up-Phase, wo wir quasi dieses Podcast-Format intern erstmal prüfen und dann irgendwann die Sachen gesammelt raushauen und dann auf Feedback gespannt sind. Von daher vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, nicht mehr ganz neu, aber heute haben wir uns als Thema die Hannovia gesucht, die von uns aus gesehen letzten Freitag stattgefunden hat.
Genau. Und total spannend, es ist jetzt, die haben 10-jähriges Jubiläum gefeiert, also tatsächlich gibt es dieses Meetup, also ein Meetup zum Thema VR. Die haben das auch erzählt, die haben irgendwie, glaube ich, zu dritt in der Kneipe oder zu viert in der Kneipe gestartet und das war ja doch am Freitag zum 10. Jubiläum eine etwas größere Runde.
Ja, war auch eine nette Location, fand ich. Also wir sind da irgendwie angekommen um 10 Uhr. Hatten so einen Einstand von Pico, ein paar Vorträge und dann konnte man wieder mal anfangen, Hands-on zu machen. Und ich muss persönlich sagen, ich bin ja irgendwie aus dem VR-Feld so gefühlt 2 Jahre ein bisschen raus gewesen. Erst jetzt so langsam fällt das wieder auf meinen Schreibtisch und ich fand es mal total spannend, aus einer anderen Perspektive da reinzugehen. Ursprünglich war ja sozusagen als Lösungsanbieter dort, jetzt bin ich als suchender Kunde dort gewesen oder als Aggregator von guten Ideen. Und das ist mal ein anderer Blick. Also es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und wir haben heute mal ein paar Sachen rausgesucht, die Freddy und ich für sehr spannend gehalten haben.
Genau, ja. Vielleicht starten wir dann auch einfach mit dem ersten. Ne? Also genau.
Das ist jetzt haben ein bisschen chronologisch, wie wir das erlebt haben. Ne?
Ja, sehr gut. Genau. Das war ja total spannend. Ich glaube, das war auch Mitgründer der ersten Stunde, der Gunnar von Locomotion VR, der so einen ganz spannenden Ansatz verfolgt, finde ich. Gerade natürlich auch für so einen Messekontext. Das war ja wie so eine kleine Messe, ne? Also normalerweise sind Meetups ja wirklich so, man trifft sich zusammen, trinkt ein Bierchen zusammen, tauscht sich ein bisschen aus. Das war jetzt zum 10-jährigen Jubiläum ja eine richtige Messe, kann man sagen, ne? Gesponsert auch von Pico, dem Hardwarehersteller, kommen wir ja dann auch später noch zu. Ja, und Gunnar hat dann da so seine Highlights irgendwie gezeigt. Du bist ja auch dann durch Hogwarts geflogen oder an Hogwarts vorbei. Ja, wie hast du das empfunden?
Ich muss so ein bisschen zurückdenken an unsere Anfänge mit VR damals, weil diese Vermischung von echter Welt und der virtuellen Welt war für uns damals schon sehr reizvoll. Wir hatten das damals gemacht, dass wir quasi VR-Experiences auf einem Tisch gemacht haben. Also wir haben genau den Tisch vermessen, so dass man quasi die Brille auf hatte und an der Stelle, wo in der virtuellen Welt der Tisch war, war der auch in echt. Und damals gab es so dieses Tischtracking und so weiter, gab es noch nicht. Und einfach wirklich Sachen auch reinzuholen in die virtuelle Welt, das war immer ein spannender Ansatz. Und das ist ja das, was Gunnar quasi auch verfolgt. Also man hat eine VR-Brille auf und fest aber in der echten Welt irgendwas an. Und das bringt halt auch nochmal eine ganz andere Immersion. Und was du mit Hogwarts gerade ansprichst, war ja sein Besen, der natürlich auch ein Hingucker ist. Man kommt da an und denkt so, ja, ein Rennbesen mit VR. Also man weiß auch gleich, wo es hingeht eigentlich.
Ja.
Und dann haben wir uns darauf gesetzt. Wie fandst du es?
Ja, also ich habe ja eigentlich total die Probleme mit Motion Sickness und für mich ist es eigentlich immer schwierig, wenn sich die Welt um mich drum bewegt und ich aber stehen bleibe und das ging aber tatsächlich. Also das hatte er ganz gut gelöst. Ich würde es jetzt nicht vielleicht eine Stunde lang machen, aber so die 5 Minuten, die ich das da genutzt habe, war das perfekt. Ein ähnliches Prinzip hatte er ja auch noch an seinem zweiten Teil, was er mitgebracht hat, wo man dann die virtuelle, na, hilf mal schnell, den Windpark da hochfährt, also das Windkraftwerk hochfährt mit dem Fahrstuhl. Oh ja. Da kam ja noch ein cooles Gimmick dazu, dann mit dem, wenn man dann so aus dem Windrad rausfährt und dann bläst einem natürlich ja der Wind entgegen und dann ging der Ventilator an. Das war schon, fand ich, also da ist so dieses, was du meinst, mit die reale Welt mit der virtuellen Welt vermischen, das ist halt ein Hammer, ne? Das, was das für einen Impact so auf einen hat und für die Immersion. Das war schon cool.
Ich muss auch gerade dran denken, also was mir gefehlt hatte dann, als ich oben da auf dieser Windmühle stand und der Wind wehte in mein Gesicht, dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie riecht's ja einfach noch nach Messehalle. Und man hat irgendwie, man steht ja mitten, muss sich das vorstellen, jetzt für die, die nicht dabei waren, man ist auf so einer typischen Windmühle, also Windkraftanlage, mitten in, ich sag mal, Niedersachsen, weil das Land war richtig flach und es waren überall Wiesen. Und dann pustete einem dieser Wind ins Gesicht und man hatte irgendwie den Eindruck, hier fehlt ein bisschen Kurfurz. So, also das war mein erster Gedanke, so, also es fehlte diese Landluft, sag ich mal. Also wenn man schon die Luft abkriegt. Und da muss ich dran denken, ich war vor 4 Jahren auf irgendeiner Veranstaltung mal und da gab es tatsächlich dann so eine VR-Experience mit so einem Geruchssimulator. Da waren irgendwelche Kartuschen da drin und dann kriegst du wirklich dann, also Ich muss sagen, es ist eher so parfümeriemäßig, also es fühlte sich nicht ganz echt an, aber ist nochmal so, es spricht nochmal mehr Sinne an. Das ist halt auch nochmal ganz, ganz interessant. Du standst ja auch auf der Windmühle. Wie war die Experience
für dich? Ich stand auch auf der Windmühle. Ja, also da hat sich das mit meiner Motion Sickness dann schon mehr bemerkbar gemacht, weil es halt so ein engerer Raum war und dieser Fahrstuhl ja dann so in der engen Anlage da hoch fuhr, wobei man schon auch rausgucken konnte, also es ging schon. Höhenangst hätte ich mir größeres Problem vorgestellt, vor allen Dingen, weil Gunnar das auch so eingeleitet hatte, dass er da öfter mal auch Leute hat, die dann wirklich mit der Höhenangst irgendwie Probleme kriegen. Ich weiß, dass ich in VR Höhenangst durchaus zu spüren bekomme, wenn ich jetzt an so Spiele denke wie The Climb, wo ich halt wirklich, das habe ich halt vorletztes Jahr im Sommer halt sehr intensiv gespielt, da klettert man halt und wenn man sich nicht richtig festhält, fliegt man halt auch so ein bisschen runter und das ist ein sehr erschreckender Moment, da habe ich echt im Sommerurlaub dann Probleme im Baumwipfelpfad bekommen, also ich sage immer, ich habe mir so eine Höhenangst antrainiert, die ich eigentlich vorher nicht hatte, das war da aber nicht das Problem.
Okay, das ist sogar in die Richtung, geht es natürlich dann, du hast quasi die Höhenangsttherapie falsch rum gemacht.
Ja, irgendwie ja.
Aber ich meine, auf der einen Seite zeigt es die Möglichkeiten, die das Metaverse bietet. Also es verändert einen total. Mal zum Guten und mal zum Schlechten. Spannend. Also ich finde das ja immer toll, von anderen Leuten zu hören, weil ich bin ja irgendwie damit gesegnet, dass ich so gut wie keine Motion Sickness empfinde und auch keine Höhenangst habe, zumindest nicht in der VR. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Glasplatte da auf 200 Metern Höhe stehe, da geht bei mir schon was ab, vor allem, wenn ich nicht gesichert bin. Also mir ist das so ein total rationales Ding. Ich glaube, mit Sicherungsseil und allem ist mir da nicht so mulmig, als wenn ich denke, ein Schritt und du bist unten. Was du ja niemals machen würdest, aber trotzdem ist es halt komisch. Aber in der VR hatte ich das noch nie. Von daher, ich finde es immer spannend, von anderen Leuten zu hören, ja, die da echt mit zu kämpfen haben. Und dann Gunnar hat ja auch erzählt, dass es dann manchmal Leute gibt, die sich dann echt festkrampfen da und anfangen zu schwitzen und so. Also es ist halt, das zeigt, was VR einfach auch für eine Wirkung auf den Körper haben kann und auf diese ganzen Emotionen und alles, was man haben kann. Total. Und das war jetzt auch nochmal interessant. Timmersive hatte ja am Anfang in seinem Vortrag ja auch dieses Thema nochmal, wie lernen wir, aufgegriffen und dass halt gerade durch dieses Erleben man nochmal einen viel höheren Lerneffekt hat. Und das fand ich super spannend und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema und da können wir auch langsam weitergehen, ist ja dieses Ganze, wie lernen wir in VR, ne? Und ich habe es aufgegriffen, als erwähnt wurde von einem Teilnehmer. Es geht um The Speech VR. Die waren selber nicht da auf der Veranstaltung, hat mir nochmal in Erinnerung gerufen, was für Möglichkeiten es gibt. Kannst du ein paar Sachen zu Speech-Trainern in VR sagen?
Ja, genau. Also selber habe ich es tatsächlich noch nicht ausprobiert, will ich aber unbedingt jetzt nach der Veranstaltung machen. Genau, ich glaube, es kam sogar von mehreren Teilnehmern irgendwie diese Anmerkung oder zumindest von zweien. Ich finde es auch total spannend und ich kann es mir total gut vorstellen, dass einem das richtig was bringt. Das ist ja so aufgebaut wohl, dass man eben redet und dass die Software dann auch auf einen reagiert. Also wenn man besonders schnell irgendwie redet, dann reagiert das Publikum oder wenn man besonders leise redet, reagiert das Publikum entsprechend anders. Und das ist natürlich fürs Trainieren für eine Rede total wertvoll, ne? Dass man dieses direkte Feedback bekommt, auch sich mal so da reinfühlt, wie ist das vor vielleicht so 100, 200 Leuten zu stehen. Man wird vielleicht von Scheinwerfern angestrahlt, keine Ahnung. Also ne, das glaube ich schon. Wie gesagt, du hast das ja gut übergeleitet von meiner antrainierten Höhenangst. Kann mir das schon gut vorstellen. Ne? Das wird es nicht ersetzen, also das ist klar. Aber zumindest sich mal so gefühlstechnisch in dieses ganze Thema reinzubewegen, ist es einfach was anderes, als vor einem Spiegel eine Rede zu üben, auf jeden Fall.
Also ich finde es auch super spannend, ich würde es gerne mal testen, weil, also ich sag mal so, diese klassischen Vorträge vor 5, 6 Leuten im Unternehmen und so weiter, das macht man ja täglich und so weiter, da ist man halt eine Routine drin, aber ich durfte jetzt auch gerade in meiner letzten Karriere öfter mal dann auf einer Bühne stehen, also auf so einer Messe oder so, wo man dann irgendwie einen Vortrag hält und dann sitzen halt irgendwie doch mal 100 Leute da oder noch mehr drin und also ich merke, dass ich eine andere Art und andere Ruhe habe. Also ich fange dann an, total schnell zu reden. Ich vergesse irgendwie das Atmen, ich werde sehr flachatmig und so weiter. Und mich ärgert das immer. Manche Leute sagen immer, das hat man nicht gemerkt oder so, aber ich merke einfach, dass ich fühle mich nicht wohl in dieser Rolle, auf der Bühne zu stehen. Und das vielleicht dadurch wegzutrainieren, weil ich habe überhaupt kein Problem, in kleineren Teams vorne an die Tafel zu gehen und dann irgendwie meine verrückten Ideen preiszugeben. Ich habe also auch kein Problem, dass wir hier frei reden, so, ne? Also überhaupt nicht. Ist super entspannt. Und ich habe von manchen Rednern gehört, dass es denen auf der Bühne halt genauso geht. Und das kann ich halt überhaupt nicht so von mir sagen. Also ich bin da völlige Alarmbereitschaft, Puls ist wahrscheinlich sonst wo. Und das könnte ich mir halt, so wie du sagst, halt, ne? Also für mich ist das vielleicht meine Höhenangst dann, irgendwie dann vor so vielen Leuten zu sprechen und dass man das halt abbauen kann, ne? Weil ich musste irgendwann mal auch frei so einen Unternehmenspitch geben, also ohne PowerPoint-Deck und so weiter. Und dann hast du nichts, wo du dich langhangeln kannst. Und es gibt ja Leute, die können das. So, die tragen dann, ich stand da vorne und da war alles weg. Und dann das einfach mal zu trainieren, fände ich, glaube ich, super spannend.
Ja. Ja, und das ist halt wie immer in VR, ne? Also es ist wie immer in VR, das sind ist halt so eine wie so eine Trockenübung, die aber realer ist, als wenn ich jetzt mir nur eine PowerPoint durchlese. Ja, dann musst du dich irgendwie so und so verhalten oder so und so verhalten, sondern du kannst es dann wirklich irgendwie ausprobieren. Und wenn das dann noch mit diesem Feedback verbunden ist, wie gesagt, es wird es nicht ersetzen, das in real zu machen, ist dann doch noch mal was anderes, wenn da echte Menschen stehen und vielleicht auch noch kritische Fragen stellen zu deinem Thema. Das hatte ich nämlich schon mal, stand ich vor 100 Leuten und dann haben die gesagt, ja, ist ja schön, alles mit VR jetzt zu machen, aber dann werden wir als Ausbilder ja komplett ersetzt und war erstmal so, natürlich nicht, ne? Aber muss man halt auch erstmal drauf reagieren dann, ne?
Ja. Nee, aber ich finde es trotzdem spannend. Also wie gesagt, ich habe einen Schrittzähler, ich messe alles, was so im Alltag mit mir passiert. Und das finde ich halt spannend, dass ich nach einem Vortrag nicht nur das Feedback von irgendwelchen Kollegen habe, die sagen, ja, war ganz nett so, weil hilft mir halt nicht. Oder vielleicht könntest du langsamer reden, sondern ich kriege das dann, also wie gesagt, wir haben beide das noch nicht ausprobiert, aber in meinem Kopf macht es Sinn, dass es so umgesetzt ist. Ich kriege halt ein Feedback, wie schnell rede ich eigentlich, wie viele Wörter pro Minute mache ich? Und was ist vielleicht das Optimum, dass mir die Leute nicht irgendwie aussteigen? Und das sind halt wirklich Zahlen, mit denen ich arbeiten kann. Also im Fitnessstudio sitzt ja auch da und dann sagt er hier, dreht das Rad und komm auf 85 Umdrehungen die Minute oder keine Ahnung was. Und in dem Bereich muss ich mich halten und einfach mal zu trainieren und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wie schnell habe ich denn wirklich konkret, habe ich konkret gesprochen? Das finde ich halt extrem spannend. Entstanden ist das Gespräch zu The Speech ja unter anderem, weil wir uns VR-Dive angeschaut haben. Du bist du hast eine ähnliche Applikation schon mal gemacht jetzt darf ich es nicht versauen, Star Trek.
Richtig.
Erzähl doch mal, was ist VR Dive und was haben wir so mitgenommen?
Genau, also super spannender Ansatz von VR Dive, beruht ja irgendwie auf einem Buch, was ich mir nicht gemerkt habe, was man bestimmt auf deren Webseite auch findet, auf welchem Buch das beruht. Aber das Spielprinzip ist eigentlich wie, du hast gerade schon angesprochen, wie Star Trek Bridge Crew, wo ich also in verteilten Rollen quasi in dem Fall dann ein Raumschiff steuere, bei denen ist es jetzt hier ein U-Boot und es gibt quasi einen Kapitän, der so irgendwie Aufträge reinbekommt über seinen Screen und jeder der Crewmates ist dann an seiner Station im U-Boot verteilt und muss dann eben seine Aufgaben erfüllen. Also zum Beispiel der Engineer hat dann irgendwie, kann dann steuern, wie viel Power er jetzt auf verschiedene Systeme verteilt. Das wirkt sich natürlich dann aus auf die Stationen der anderen, wie viel Energie sie dann haben für ihre Aufgaben, die sie irgendwie lösen müssen. Der Steuermann muss natürlich entsprechend steuern und es wird halt gefördert, dass die alle miteinander sind. Ich glaube, es sind vier Stationen, ne? Der Captain und drei technische Stationen sozusagen. Und die müssen alle miteinander reden, weil sie halt unterschiedliche Anzeigen vor sich haben, unterschiedliche Geräte. Und dieses Spielprinzip gibt's ja auch in, sage ich mal, so ein bisschen arcadigeren Spielen, also consumerfreundlichen Spielen quasi, weil die dann auch ein bisschen abgedreht sind, wie dieses Space Team. Ne, wo das dann nur ein bisschen ins Extreme irgendwie, ne, weniger unter dem Teambuilding-Aspekt, eher dann unter so einem kompetitiven Ansatz dann irgendwie nochmal ist. Aber vielleicht kennt der ein oder andere solche Spiele. Das ist super spannend. Und das dann halt jetzt in dem Fall dann richtig als Workshop aufgezogen für Führungskräfte, ne? Auch nicht ganz günstig, aber ich glaube, das macht alles total Sinn, auch mit Psychologen begleitet, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Hammer. Die haben auch so ein paar Beispiele genannt, wo dann wirklich eine Führungskraft da richtig als Kapitän aus dem Sessel gesprungen ist und losgeschrien hat und Angriff, Angriff und dann sind sie auch kläglich gescheitert, weil sie irgendwie als Team nicht so gut funktioniert haben, ne? Oder was hattest du denn da noch so rausgehört?
Also ich fand den Gedanken halt sehr spannend, dass gerade in solchen Situationen, also man kommt halt aus sich heraus, gerade bei Spielen. Wir kennen das von unseren ganzen Team-Workshops und so weiter, wo einige Kollegen dann sehr, also man muss sagen, unsere ganze Abteilung ist sehr kompetitiv und in genau solchen Momenten, also wo halt wirklich mal Druck auf dem Team ist, da kommen die einzelnen Charakterzüge halt extrem raus. Und ich glaube, wenn man die richtige psychologische Ausbildung hat und diese Situation beobachtet, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel ableiten und Leuten als Feedback geben, wie in bestimmten Situationen zu reagieren ist oder wo man selber irgendwie auch schlechte Charaktereigenschaften on the fly in diesem Spiel erkennen kann und entgegenwirken kann. Ich glaube, das macht viel mehr aus, weil sagen wir so, viele Simulationen und auch Planspiele kommen selten so dicht an die eigenen Emotionen heran, wie es halt in VR möglich ist. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass man dann Höhenangst kriegen kann. Und wie gesagt, ich fasse keine Horrorspiele an, weil ich einfach, also ich habe mit Horrorfilmen, ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber habe ich jetzt nicht das Problem. Aber wenn mir da irgend so ein Untoter in die Ohren haucht in VR, ist bei mir halt Feier. Dann nehme ich die Brille ab, da habe ich auch keine Lust drauf. Und das zeigt einfach, dass das halt viel mehr Emotionen ansprechen kann und dementsprechend glaube ich, dass es auch viel mehr Emotionen entlocken kann. Und das ist, glaube ich, auf so einer Führungsebene extrem wichtig, weil es halt für Führungskräfte auch wichtig ist, wie reagieren sie von ihrem Team, wie inspirieren sie halt auch andere mit ihrem Wirken oder halt auch nicht. Und ich muss halt dran denken, ich war irgendwann mal in einem Projekt, wo sich dann nur die zwei Vorgesetzte mega angeschrien haben, da sind Gegenstände geflogen, so, wo man denkt, okay, wenn man sich so verliert, also mir hat es sehr jeglichen Respekt vor dieser Person genommen. Und das darf auf so einer Ebene halt nicht mehr passieren. Und da irgendwie proaktiv reinzuwirken, auch mit solchen VR-Experience, da fliegt halt mal ein Controller so, aber dann kann man das irgendwie in diesem geschützten Umfeld dann besprechen und vielleicht auch eindämmen oder so.
Und das ist, finde ich, halt den wichtigen Punkt, ne, dass es halt nicht das VR-Ding für sich steht, sondern dass es eingebettet ist in ein gesamtes Konzept, ne, und dass man immer sich genau anguckt, welcher Teil von diesem Gesamtkonzept macht jetzt in VR irgendwie Sinn und welcher nicht, ne, und dass man dann wirklich das in so ein Gesamtkonzept auch irgendwie eingießt. Und das versuche ich ja immer irgendwie mit zu betrachten, ne, um nicht nur irgendwie diesen Hype der Technologie jetzt irgendwie zu haben und zu sagen, ja, wir müssen jetzt VR oder Metaverse, das Buzzword gerade schlechthin, ja. Wir müssen jetzt was im Metaverse machen, nur weil man das jetzt gerade so macht, weil es gerade ein Trend ist, sondern wirklich zu gucken, wo macht es halt wirklich Sinn und wo kann es uns unterstützen und wo hat es einen Mehrwert im Gegensatz zu anderen Medien, es einfach als Medium zu nutzen. Ne? Fand ich da super gut. Ne?
Ja,
anderes perfektes Beispiel auch da, ne? Genau. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ja, kein Problem. Ich wollte nur die Überleitung zu dir machen, weil du bist ja quasi der Experte für 360-Grad-Videos und ich fand es super spannend, dass Tim im Vortrag vor am Anfang, also Tim Mersiff, nochmal eine Lanze für 360-Grad-Medien gebrochen hat. Da bist du ja großer Verfechter, vielleicht sagst du da nochmal zwei, drei Sätze zu und ich habe mir die Experience von Viva Kong Aqua angeschaut, da kann ich dann vielleicht noch ergänzende Sätze zu sagen.
Ja, perfekt, genau. Ja, genau, 360-Grad, ich bin ja jemand, der halt gerne vielen Leuten VR präsentieren möchte und das so einfach wie möglich. Und meine Meinung ist halt immer noch, und da stehe ich aber manchmal ziemlich alleine so in der Industrie mit und genau deswegen ist es schön, dass Tim das auch so sieht, Tim Mittelstädt von Timmersive, und das in seinem Vortrag nochmal ganz klar gesagt, das 360-Grad-Medium ist halt super einfach, ne? Ich kann eine Brille aufsetzen, ich setze die quasi einfach auf, ich brauche keinen Controller, weil ich brauche mich nur umzuschauen. Also für Leute, die es vielleicht jetzt nicht wissen, was 360-Grad-Videos sind, es ist quasi Google Street View, nur eben als Video. Und es gibt eben die Möglichkeit, die auch interaktiv zu gestalten. Das heißt, ich kann mich also von einem Standort zum nächsten selber navigieren oder auch einfach zusätzliche Informationen mit sogenannten Hotspots mir anzeigen lassen. Das kannst du uns ja gleich nochmal sagen, wie die das bei Viva Con Aqua auch gelöst haben. Was ich einfach so toll finde, ist, dass das so super simpel ist. Ne? Das setze ich halt meinen Eltern auf oder jedem, der mir irgendwo begegnet, dem drücke ich die Brille in die Hand, der setzt die auf und weiß sofort, wie das funktioniert, weil man braucht nur seinen Kopf bewegen und sich umschauen. Und das finde ich dann halt das Großartige, ne? Und dann der nächste Schritt, einen Controller zu haben und irgendwie Raumtracking, wo du dann erstmal die Brille einrichten musst und so weiter und so fort. Das ist halt dann irgendwie echt so Step 2 und ich finde, das ist so wirklich ein super beginnerfreundlicher erster Schritt. Und der einfach großartige Möglichkeiten eben trotzdem bietet, eben ganz auf ganz simpelter Art und Weise, sich nämlich zum Beispiel einfach mal überall auf die Welt zu teleportieren und Leute vor Ort zu erleben, wie sie da handeln. Und das haben sie ja hier bei Viva Con Aqua genutzt. Was haben die denn da konkret gezeigt?
Ja, ich persönlich glaube auch, dass 360-Grad-Videos halt irgendwie ein total unterschätztes Format sind, weil einfach, glaube ich, die Produktionen alle auch noch nicht so hochwertig sind. Ich persönlich finde es auch immer wieder spannend, wenn gemeinnützige Organisationen oder halt soziale Projekte auf die Weise vorgestellt werden, weil also auch da geht es halt darum, Brunnenbau in Afrika, das ist halt kein Ort, wo man A hin kann und zum anderen aber auch nicht teilweise gar keine Vorstellung hat, wie das da aussieht. Ne? Und ich hatte im Vorfeld auch schon mal andere NGOs dabei unterstützt oder NGOs. Ich weiß gar nicht, ob Viva Con Aqua eine NGO ist. Ich glaube nicht.
Aber ich glaube schon, ja. Also die sind auf jeden Fall gemeinnützig.
Okay, also genau. Ja. Ich hatte aber auf jeden Fall mal immer wieder, wenn ich Leute getroffen habe, die bei so einer Unternehmung arbeiten, denen eine 360-Grad-Kamera in die Hand gedrückt und gebeten, einfach mal Aufnahmen zu machen. Es war nie so, dass man nachher hätte einen Film draus schneiden können, aber dieses Rohmaterial fand ich damals schon so beeindruckend, wenn man dann einfach irgendwie da in Afrika steht, neben dem Fahrzeug und dann stehen da irgendwelche Soldaten mit Waffen und so weiter. Also einfach diese Stimmung, das kennen wir ja nicht, so wie sie hier ist. Bei Viva Con Aqua jetzt konkret geht es in der Präsentation halt darum, wie ihre Brunnenbauprojekte haben. Also gibt es keine Waffen, kann ich beruhigen. Aber man steht einfach mal da, hat da jemanden, der so ein bisschen erklärt, was da passiert. Man erlebt diesen freudigen Moment, wo der Bohrer auf das Wasser stößt und so und die Emotionen damit. Und gleichzeitig kriegt man total guten Eindruck von der Arbeit da. Und ich glaube, das ist das, was 360 Grad auch sehr gut kann, einfach die Dimensionen und einfach auch die Umgebung transportieren. Ne? Also ich finde auch immer, es gibt ja Leute, die sagen irgendwie 180 Grad 3D-Videos sind total spannend, aber ich persönlich finde den 360-Grad-Ansatz spannend und es muss nicht um mich herum die ganze Zeit was passieren, aber die Möglichkeit, dass ich mich einfach auch mal gelangweilt umdrehen kann und einfach auch nur auf eine Wand schaue, gibt mir trotzdem dieses Gefühl, vor Ort zu sein, und das fehlt mir, wenn die Leute nur auf 180 Grad gehen. Also es bricht bei mir, sobald ich mich umschaue und dann das Video endet, bricht bei mir die Immersion. Deswegen bin ich, wenn man in VR-Filme zeigt, total bei dem 360-Grad-Format, gerne dann auch irgendwann in 3D, wobei ich persönlich, wie beim Fernsehen, irgendwie so sehr vermisse ich das 3D nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es momentan noch nicht so gut ist, aber auch zu Hause meine Filme, ich habe 3D-Brillen irgendwo rumfliegen, ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt, vielleicht auch mangels der Inhalte. Ja. Und ähnlich ist es bei mir bei VR auch. Also für mich geht es eher darum, dann halt die Relation zu sehen, den Ort zu erfahren, die Menschen halt zu sehen und einfach diesen Eindruck zu bekommen. Also es gab mal so ein Video über den Syrien oder den Krieg in Syrien und so, und man steht dann in so einer ausgebombten Stadt und irgendwelche Kinder sitzen in so einer Pfütze und spielen und so. Also das macht was mit einem. Und das ist halt, man hat halt nicht diese Distanz, die man hat, wenn man vom Fernseher sitzt, sondern man sitzt halt in dieser Situation und die einzige Art und Weise wegzuschauen, ist halt irgendwie seine Augen zu verschließen. Und das ist halt total krass, wenn man sowas transportieren will und einfach auch die Wirkung der Arbeit dieser NGOs. Von daher, ich bin ganz bei dir. Also das 360-Grad-Format ist eigentlich ein total spannendes. Ich finde es teilweise ist noch zu schwach genutzt. Also ich glaube, man könnte halt das Ganze noch spannender und so gestalten. Also viele bestehen halt nur daraus und aus kurzen Schnitten und so. Und gut, ich bin da vielleicht auch gesegnet mit diesem, ich habe keine Motion Sickness. Das war mir halt wirklich so ein Hollywood-Blockbuster in 360 Grad um Ohren hauen könnte und ich würde da immer noch stehend rausgehen. Das ist sicherlich ein Thema, aber genau.
Ja.
Fand ich super spannend.
Also da ist halt, glaube ich, das Problem. Ne? Letztendlich ist es ja so, dass wie du schon sagst, ne, das wird halt zu wenig genutzt. Es wird auch in der Branche teilweise ein bisschen belächelt und gesagt, naja, ist auch nicht richtig VR. Bin immer der Meinung, es gibt halt 360-Grad-Filme, das können VR-Filme sein, das muss aber nicht so sein. Ne? Also das kommt, finde ich, immer auf die Perspektive an, unter welchem Aspekt hat man das gedreht. Wenn man halt wirklich unter dem Aspekt gedreht hat, das hinterher auf einem VR-Headset anzugucken, das ist für mich ein VR-Film. Also man kann 360-Grad-Videos machen und die nutzen, um sie in 2D quasi zu gucken über einen Effekt, ne, zum Beispiel den Tiny Planet Effekt, da machst du ja auch ab und zu mal mit deiner 360-Grad-Kamera total coole Videos, die auch super für Social Media zum Beispiel funktionieren. Aber wenn man wirklich sagt, okay, ich mache einen also es gibt Leute in der Branche, die halt sagen, ja, 360 Grad ist nicht VR. Ich bin halt der Meinung, wenn man sich vornimmt, einen Film zu produzieren mit einer 360-Grad-Kamera, der hinterher in einer VR-Brille am besten anzuschauen ist, so wie das jetzt hier eben bei dem Viva Con Aqua der Fall ist, dann ist das auch ein VR-Film. Dann bezeichne ich das auch als solchen. Und ja, da gibt's natürlich noch eine Diskussion, die man abendfüllend führen kann, ob jetzt 180 Grad 3D oder 360 Grad da das beste Format für ist. Ich bin immer Fan davon, zu gucken, wo was Sinn macht. Und ich glaube, bei Viva Con Aqua macht halt 360 Grad super Sinn, weil das einfach eine fremde Umgebung ist, die wir nicht tagtäglich sehen. Und da sich hin zu teleportieren und da die Menschen zu sehen und auch die Emotionen zu sehen, macht halt total Sinn, in 360 Grad so ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen und ein Gefühl für die Menschen und, wie du schon beschreibst, ne, für NGOs einfach eine super tolle Möglichkeit, ihre Botschaft zu transportieren und auch die Empathie zu fördern, und für uns einfach da auch wirklich mal vor Ort zu sehen, wie die Menschen leben. Ja, genau. Und also ich gucke ja auch immer total gerne diese Filmfestivals. Da gibt es diverse Filmfestivals, die eine eigene VR-Abteilung oder ein VR-Programm dann meistens auch haben. Und da gibt es immer super spannende, tolle Sachen, auch eben 360-Grad-Videos, aber auch inzwischen sogar komplette VR-Experiences, die einfach unter einem künstlerischen Aspekt gemacht werden. Ne?
Ja, ich glaube, wir können alleine über 360-Grad-Filme nochmal eine ganze eigene Folge füllen. Ich würde vielleicht abschließend nochmal auf die Headsets gehen, die wir uns halt angucken konnten. Also für mich war es die erste Chance, mal die Oculus auf den Kopf zu setzen, die neue, oder die Oculus Pro, die Meta Quest Pro. Entschuldigung. Und die Pico 4. Also eigentlich beides das erste Mal die Chance. Wie war es bei dir und wie hast du es wahrgenommen? Wie fandest du es?
Genau, das ist bei mir dasselbe gewesen. Ich habe auch die Meta Quest Pro das erste Mal aufgehabt und auch die Pico 4 das erste Mal aufgehabt. Ich bin sowieso gerade, was diese ganze neue Hardware angeht, total gehypt, weil nächstes Jahr wird, glaube ich, echt super spannend, was die Hardware angeht, ne? PlayStation VR 2 kommt irgendwie raus. HTC hat jetzt irgendwie auch noch angekündigt, die wollen im Januar auf der CES ein neues Headset zeigen. Apple sind immer noch diese ganzen Gerüchte irgendwie, ob es denn jetzt mal klappt nächstes Jahr, dass sie auch mal was rausbringen. Also super spannend. Und die Pico 4 ist so ein bisschen für mich, sage ich mal, also das ist ja so als Konkurrent zur Meta jetzt auch platziert. Kann man jetzt auch direkt irgendwie in Elektronikfachmärkten ja irgendwie auch in Deutschland kaufen. Und ist so ein bisschen der nächste logische Schritt, so die Weiterentwicklung der Quest 2, die ja jetzt inzwischen auch, glaube, anderthalb oder zwei Jahre alt schon wieder ist, ne? Einfach noch mal flacher, noch mal leichter, angenehmer zu tragen. Da hapert's noch so ein bisschen bei der Pico irgendwie am Softwarekatalog, da müssen sie jetzt nachlegen, das kommt aber, das merkt man schon, dass alle möglichen Entwickler, die jetzt nicht direkt mit Meta verbandelt sind, auch angekündigt haben, so ihre ganzen Apps auch für die Pico 4 rauszubringen. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr sich zeigen, dass sie eine echte Konkurrenz werden. Und ich glaube, der Konkurrenzdruck für Meta ist auch wichtig, dass sie den kriegen. Das ist halt letztendlich gut für den Markt. Auch, dass Sony da nochmal Gas gibt mit der PlayStation. Und die Meta Quest Pro ist natürlich jetzt irgendwie das Flaggschiff von Mark Zuckerberg irgendwie gerade so, ne? Ist dann ja auch nochmal deutlich teurer, kostet irgendwie 1.800 Euro brutto. Und es hat aber auch nochmal einen ganz anderen Ansatz, ne? Durch dieses Mixed Reality, was da doch nochmal sehr im Fokus steht. Ich habe jetzt gerade auch wieder einen Artikel gelesen, wo einer gesagt hat, naja, fühlt sich mehr so wie so ein Developer-Kit an, weil das Problem einfach ist, dass es noch nicht viel Software gibt, die ganzen Vorteile, die das Headset hat, eigentlich nutzt. Das wird sich, glaube ich, auch so ein bisschen im nächsten Jahr entwickeln. Ich habe jetzt schon mal das erste Mal ein Spiel gespielt, wo man quasi so eine Art, ja, wie so ein Gesellschaftsspiel, so ein Tabletop-Spiel spielt und dann aber seine reale Umgebung sieht. Finde ich ganz cool, weil man nicht so ganz abgenabelt von der realen Welt ist, ne? Das ist so dieser Vorteil von Mixed Reality. Ich bin nicht komplett in einer anderen Welt oder muss nicht komplett in einer anderen Welt sein. Das finde ich einen total interessanten Ansatz. Kann dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal einen Push geben. Und das Headset an sich ist natürlich klasse, ne? Ist total leicht, total angenehm zu tragen. So habe ich es jedenfalls empfunden. Ist ja für jeden immer so ein bisschen individuell. Du sagtest ja, du mit der Pico, da tust du dich immer so ein bisschen schwer, was die optische Verzerrung irgendwie angeht, ne? Das ist ja für jeden sehr, sehr individuell. Ich vergleiche es immer mit so einem Fahrrad, ne? Es gibt irgendwie Kinderfahrräder und Fahrräder für Große und die Headsets müssen immer so dieses Mittelmaß finden, was irgendwie jedem passt. Und wenn man da irgendwo am Rand ist, ist das immer schwer, ne?
Also ich habe einfach nur, und das habe ich aber schon immer gehabt bei Pico, irgendwie so ein Pico-Moment am Ende, am Anfang, wenn ich die Brille aufsetze. Also ich nenne die mal Pico-Moment. Es ist so ein kurzer Moment des Schwindels. Also wo ich, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht Motion Sickness anfällig, aber irgendwas flimmert da anders, als ich das gebrauchen kann. Und deswegen starte ich immer mit so einem schlechten Moment. Und wenn ich mich dran gewöhnt habe, ist aber auch alles okay. Also es ist nur dieses erste Aufsetzen und dann aber jedes Mal, wenn ich es mache. Und so ging es mir bei der Pico 4 auch. Also ich hatte kurz dieses Wobbeln und dachte, naja, keine Ahnung, das habe ich bei Meta nicht, aber dann muss ich sagen, also es war sehr angenehm zu tragen, die Brille. Auch die neuen Controller, die sie dir haben, sind echt gut. Das hat mir gut gefallen. Was mich halt nochmal mehr beeindruckt hatte, war dann wirklich tatsächlich bei der Quest dieser See-Through-Modus, der jetzt ja auch in 3D ist und vor allen Dingen kaum eine Verzerrung bietet. Ne? Also wenn ich jetzt bei meiner aktuellen Brille sehe, dann ist es ja A, schwarz-weiß, aber B, ist es halt alles irgendwie am Wobbeln und am, also sieht halt komisch aus. Und da setze ich diese Brille auf und ich habe quasi das Gefühl, dass dieser Rahmen an mir vorbeizieht und dass ich danach durch Glas schaue, das zwar ein bisschen komisch aufgelöst ist, aber ich schaue quasi, ich sehe genau das Gleiche wie ohne Brille. Ja. Und das fand ich halt enorm interessant. Und dann fallen halt diese AR-Elemente, also dass irgendwas in den Raum projiziert hat, auch zuerst gar nicht auf. Also du schaust dann halt alles an und denkst du, jetzt was reinprojizieren, bis du dann irgendwann verstehst, da wird schon was reinprojiziert in den Raum, also der Teppich ist falsch und so weiter. Und das sind so Momente, wo du sagst, Mensch, habe ich gar nicht gerafft, dass das, also wenn du es dann siehst, merkst du halt schon, dass es ein digitales Element ist, aber es war immerhin so gut eingebettet und es hat so wenig geruckelt und gewackelt, dass es auf den ersten Blick beim durch den Raum gucken mir gar nicht aufgefallen ist, dass nicht alles, was ich hier sehe, real ist. Und das fand ich schon, war ein cooler Moment.
Also und da muss ich halt auch sagen, ne, ich meine, wir nutzen das jetzt hier in dem Rahmen, aber ja sonst auch schon jetzt für Meetings. Wir haben auch die ersten Kunden, die das jetzt nutzen, die wir dabei begleiten, dass sie halt eben Meetings in VR machen, die sie früher vielleicht vor Ort gemacht haben, hohe Reisekosten hatten, weil sie einfach international verteilt sind oder die neue Realität, ne, dass man einfach im Homeoffice sitzt. Und wenn ich mir das halt vorstelle, dass ich mein reales Arbeitszimmer einfach mit der virtuellen Realität vermixen kann, und das können Apps ja zum Beispiel wie Arsa, die wir jetzt ja auch schon einsetzen, da kannst du dann einfach dein virtuelles Whiteboard, kannst du entweder in einer komplett virtuellen Welt eben, so wie jetzt hier, wo wir jetzt hier sitzen, irgendwie reinpacken, oder aber auch sagen, okay, das stelle ich mir jetzt in mein reales Arbeitszimmer, und wenn du jetzt zum Whiteboard kommst, keine Ahnung, du sitzt bei dir zu Hause, ja, kommst, sagst, hier, wollen wir uns mal Meeting machen zu dem Thema, ja, alles klar, und dann stelle ich mich halt bei mir in den Raum, du bist als Avatar irgendwie mit da, aber ich sehe meine reale Umgebung, ja, ich kann zwischendurch irgendwie meinen Kaffee greifen, oder das ist halt, ja, ne, also das vielbesagte so. Bierflaschen-Tracking fehlt ja leider auch immer noch. Und das ist durch Mixed Reality tatsächlich dann auch einfach gelöst, ne? Dass ich das Beste von beiden Welten dann miteinander mischen kann, dass wir uns einfach, wie als würden wir uns in einem Büro treffen, einfach dann, ja, du in deinem Homeoffice, ich in meinem Homeoffice, und wir teleportieren uns quasi jeweils zum anderen, ne? Das ist schon abgefahren, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich gucke gerade auf meine virtuelle Uhr. Ich glaube, wir können hier noch stundenlang reden. Ich habe jetzt auch zwei Themen noch übersprungen, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat. Ich fand den Austausch aber sehr wertvoll und werden sicherlich auf den einen oder anderen Punkt, also gerade auf das Learn im Metaverse, sicherlich nochmal zurückgreifen. Da haben wir auch noch spannende andere mögliche Gäste auf unserer Liste. Du hast einen harten Anschlag. Ich habe mich gefreut. Wir sehen uns dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr in diesem Metaverse-Raum. Hoffentlich anders, beim Minigolf oder so. Wir werden es sehen.
Genau.
Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Feiertage und auch allen, die es hören, hoffen, also wenn sie es hören, ist es wahrscheinlich schon vorbei. wünsche ich, dass ihr frohe Feiertage gehabt habt. Und dann sehen wir uns in aller Frische im neuen Jahr.
Genau. Ja, das wünsche ich dir natürlich auch, und ich freue mich darauf, dann nächstes Jahr diesen Podcast dann richtig zu einem regelmäßigen Podcast zu machen und dann auch mit aktuellen Grüßen und Themen auch nach vorne zu kommen an unsere Hörer und Zuschauer.
Wir hätten fast unser Get Out vergessen, falls du eins hast.
Ah ja, stimmt, Get Out. Und was habe ich da heute mitgebracht? Das wäre gut. Hast du was mitgebracht? Ich habe tatsächlich...
Ja, ich lese gerade ein sehr spannendes Buch. Jetzt habe ich den Titel vergessen.
Okay, ich weiß, was ich mitgebracht hatte. Dann sage ich das als erstes. Ich habe angefangen, Getting Things Done zu lesen. Ich habe zum Teil das System schon in Benutzung, aber halt irgendwie nur im Teil. Und das merke ich jetzt gerade, dass ein ganz wichtiger Teil da noch fehlt. Habe mir jetzt heute auch endlich Todoist mal eingerichtet und werde jetzt mich über die Feiertage auf jeden Fall damit beschäftigen, wie ich dann nächstes Jahr noch besser Sachen erledigt bekomme. Also, jetzt was hast du heute mitgebracht?
Das Buch heißt Im Grunde gut. Und da geht es einfach darum, dass der Autor mit der Prämisse einfach daran geht, dass wir Menschen eigentlich im Grunde gut sind, und versucht aus der Sicht halt so die Welt zu erklären. Also wie funktioniert ein Zweiter Weltkrieg, wenn wir Menschen eigentlich das Homo Papi sind, also der domestizierte Affe, und total liebevoll sind. Wie funktionieren halt diese ganzen Sachen? Und ich finde den Blickwinkel halt total spannend, den er da einnimmt. Kann ich nur empfehlen als Weihnachtslektüre.
Okay.
In dem Sinne, euch einen schönen Tag.
Jetzt aber.
Bis dann.
Ciao. Bis dann. Ciao.